Es ist ein grauer Wintertag im Januar 2024. Auf dem Maidan in Kiew stehen etwa 50 Frauen. Sie halten Schilder in die Höhe. Auf einem steht: Soldaten sind keine Sklaven. Und sie rufen: Leben für unsere Soldaten.
Eine von ihnen ist Nastja. Sie ist 27 Jahre alt, klein, und ihr hängen häufig zwei türkisblau gefärbte Haarsträhnen ins Gesicht. Nastja demonstriert zusammen mit anderen Soldaten, Frauen und Müttern. Die fordern, dass ihre Männer und Söhne nach 18 Monaten Kriegsdienst wieder nach Hause können. Demobilisierung, so heißt das.
Heute würde Nastja nicht mehr auf diese Demos gehen. Aber damals, vor über 2 Jahren, waren diese Versammlungen ihre so ziemlich einzige Hoffnung, um ihren Mann bald wiederzusehen.
Ihr Mann, Georgi, kämpft seit Beginn des russischen Angriffskriegs an der ukrainischen Front. Seit Anfang 2022. Ohne Pause, ohne Rotation und fast ohne Urlaub. Denn den gewährt sein Kommandeur ihm zu dieser Zeit kaum.
Nastja sieht Georgi damals vor allem auf ihrem Handybildschirm. Er schickt ihr jeden Morgen eine Videonachricht. Wir versuchen jeden Tag mindestens 1 oder 2 Minuten miteinander zu kommunizieren. Wenn er zur Arbeit fährt, sagt er mir ungefähr, wie lange er weg sein wird. Und ich warte.
Nastja wartet auf die nächste Nachricht, das nächste Wiedersehen, auf einen Richtungswechsel in der Politik. Ja, auf das Ende des Krieges.
Und immerzu denkt sie, was aber, wenn das alles so bald nicht kommt? Diese Ungewissheit bestimmt, wie Nastja durchs Leben geht, wie sie ihr Umfeld wahrnimmt. Wenn ich auf der Straße Paare sehe, die sich umarmen, bricht es mir das Herz.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzev und Anastasia Trenkler.
Hi, willkommen zu Gen East, unserem Podcast mit Stories aus Osteuropa. Mein Name ist Anastasia.
Und ich bin Maria. In dieser Folge wollen wir euch die Geschichte von Nastja und Georgi erzählen.
Einem Paar, das genauso gut auch anders heißen könnte. Denn Beziehungen, wie Nastja und Georgi sie führen, gibt es so viele Male in der Ukraine. Fernbeziehungen an die Front.
Seit dem flächendeckenden Angriff Russlands auf die Ukraine, vor inzwischen 4 Jahren, ist die ukrainische Armee enorm gewachsen. Von etwa 290.000 auf etwa 800.000 Soldaten. Die meisten davon Männer, von denen viele vor dem 24. Februar 2022 keine Kämpfer waren.
Sondern Familienväter, Freunde, Partner.
In der Ukraine hat sich die Gesellschaft größtenteils an ihre Abwesenheit im Alltag gewöhnt. Der leere Stuhl am Esstisch, die Geburtstage ohne Papa, den Hochzeitstag ohne den Ehemann.
Die Frauen wissen dabei nie, wann und ob sie ihren Partner das nächste Mal wiedersehen.
So wie Nastja. Ich habe sie vor 2 Jahren in der Ukraine kennengelernt und sie dann nochmal besucht. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Von ihrer Fernbeziehung, die sie mit ihrem Mann führt. Und ihrem Alltag, in dem Unsicherheit und Angst sie seit nunmehr 4 Jahren ständig begleiten. In dem sie nur schwer aufkommt, weil alles um sie herum hoffnungslos scheint.
Nastja erzählt uns aber auch von Momenten, in denen sie zu ihrer Stärke zurückfindet. In denen sie jeden Tag aufs Neue lernt, zu akzeptieren, was ist. In denen sie ihr Leben weiterlebt, Georgi dabei aber niemals vergisst.
Wir sind in Boryspil, einer Kleinstadt mit etwa 60.000 Einwohnern, circa 1 Autostunde von Kiew entfernt.
Nastja wohnt hier seit Ende 2022, in einem 10-stöckigen Häuserblock, wie es sie unzählige Male in der Ukraine gibt. Ihre Einzimmerwohnung teilt sie sich mit ihren 2 Katzen.
Ich besuche sie im Februar 2024. Es ist ein grauer Tag. Die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. Der russische Angriffskrieg jährt sich gerade zum 2. Mal und die Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft ist bedrückt. Trotzdem begrüßt Nastja mich, als sie mir die Tür aufmacht, sehr herzlich. Sie lotst mich durch den langen Flur in ihre Küche. Dort kocht sie Wasser und macht mir einen Kaffee und sich selbst einen Tee. Sie versucht, weniger Kaffee zu trinken. Besser für die Nerven, sagt sie. Als wir beide an ihrem kleinen quadratischen Küchentisch sitzen, bitte ich sie, mir zu erzählen, wie das so losging mit ihr und Georgi. Die beiden lernen sich vor über 10 Jahren kennen, auf Georgis Geburtstagsparty. Da sind sie noch Teenager, gerade mal 17 Jahre alt. Beide haben in diesem Jahr angefangen, Schauspiel zu studieren in Kharkiv, einer Großstadt im Osten der Ukraine.
Der tollsten Stadt der Ukraine, wie Nastja sagen würde.
Zwischen den beiden macht es gleich Klick. Sie werden ein Paar, ziehen ziemlich schnell zusammen, heiraten. Nastja arbeitet nach dem Studium als Eventmanagerin. Georgi bekommt eine Anstellung am Theater. Dann wechselt auch er in den Eventmanagement-Bereich. Jeden Morgen vor der Arbeit sitzen sie zum Frühstück zusammen. Georgi bereitet das vor. Er ist derjenige von den beiden, der gerne kocht.
Sie führen ein ganz normales, ruhiges Leben. Bis zum 24. Februar 2022, dem Beginn des russischen Angriffskriegs.
Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом.
Nastja wacht an diesem Tag gegen 5 Uhr morgens auf. In Kharkiv schlagen die ersten Raketen ein. Sie will dennoch in der Stadt bleiben, überlegt sogar zur Arbeit zu gehen. Ihr Chef macht ihr aber klar, dass das nicht geht. Wir fingen an, Nachrichten zu lesen. Nach und nach kamen dann Freunde zu uns in die Wohnung. In den ersten Tagen taten wir nichts außer zu rauchen, Kaffee zu trinken und aus dem Küchenfenster zu starren, um zu sehen, was passiert.
Doch dann zerberstet eben dieses Fenster. Eine Druckwelle, womöglich die Folge eines Raketenangriffs. Die Freundesgruppe beschließt, Kharkiv zu verlassen. Nastja und Georgi fahren nach Chmelnytskyi in die Westukraine, wo Nastja Verwandte hat. Und dann meldet sich Georgi freiwillig zum Dienst.
Wissen Sie, manche Leute haben einfach eine gute Seele. Er ist so. Er ist ehrlich und gut. Und er sagte, ich gehe. So ist er einfach. Und ich wusste, egal was ich sage, er wird das tun, was er für richtig hält.
Wie viele Ukrainer empfindet Georgi es in diesen ersten Kriegstagen und Wochen als seine Pflicht, das Land zu verteidigen. Der Widerstandsgeist der Ukrainer macht überall auf der Welt Schlagzeilen. Das Fernsehen zeigt Bilder von Zivilisten, die mit ihren bloßen Händen versuchen, Panzer aufzuhalten. Und wie ukrainische Männer für Kalaschnikow-Gewehre Schlange stehen.
Georgi macht zu Beginn eine kurze Militärausbildung. Er wird Drohnenpilot, plant Missionen und leitet sie dann auch. Ab dem Sommer 2022 wird er dann an den besonders hart umkämpften Frontabschnitten eingesetzt. Wo genau, das können wir nicht sagen. Nastja hat gebeten, dass das nicht öffentlich wird.
Für die ukrainische Armee läuft es zu Beginn des Krieges, anders als von vielen erwartet, gar nicht mal so schlecht. Sie erobert große Teile der besetzten Gebiete wieder und schlägt den Feind zurück. Erst in der Gegend um Kiew und im Norden des Landes, später auch im Osten und im Süden.
Nastja freut das, aber sie sagt auch,
manche Menschen verstehen nicht, dass jedes Stück Land, das wir zurückerobern, einen hohen Preis hat. Für die Befreiung der Region Cherson oder Kiew haben Menschen ihr Leben gegeben.
Aber im Laufe der Zeit wird die Situation zäh für die ukrainische Armee. Im Frühjahr 2023 scheitert eine Gegenoffensive. Der Kampf entwickelt sich zum Stellungskrieg und kostet immer mehr Soldaten das Leben. Mehr, als die ukrainische Armee neu rekrutieren kann.
Und so bleiben viele Männer, die sich anfangs zum Dienst gemeldet haben, an der Front. Heimaturlaube werden häufig gestrichen oder verschoben. Ein Ende ist nicht in Sicht. Als ich Nastja im Februar 2024 treffe, hat sie Georgi seit 5 Monaten nicht mehr gesehen. Es gibt einfach nicht genug Männer, die ihn ablösen könnten, nicht mal für einen kurzen Urlaub.
Nastja fällt auf, dass Georgi angespannter ist, seit er Soldat ist.
Bei Telefonaten bekommt sie mit, dass er seine Kameraden auch mal anschreit. Dabei habe er früher nie die Stimme gehoben.
Körperlich geht es ihm damals verhältnismäßig gut, sagt sie. Er hat keine schweren äußeren Verletzungen, aber mittlerweile die dritte Gehirnerschütterung.
Mental ist es für ihn nach der letzten Gehirnerschütterung sehr schwer. Er hat einiges erlebt, was ihn stark mitgenommen hat. Ihm wurden deshalb Beruhigungsmittel verschrieben. Seit 2 Jahren ist er sehr müde und sieht einfach kein Ende.
Nastjas und Joachis Alltag und Umfeld könnten inzwischen kaum unterschiedlicher sein. Sie lebt in ihrer Wohnung, kümmert sich um die Katzen, trifft sich mit Freundinnen. Er lebt mit seinen Kameraden zusammen, steuert Drohnen, verschanzt sich an der Front.
Kann ein Paar in einer Situation wie dieser vermeiden, dass es sich emotional voneinander entfernt? Ich schreibe ihm Geschichten, erzähle ihm, was ich für die Katzen gekauft habe, filme alles, damit er das Gefühl bekommt, dass er auch zu Hause dabei ist, präsent ist. Und er schickt mir morgens auch etwas, ein Video, ein Lächeln. Nastja kämpft zumindest gegen diese Entfremdung an. Sie filmt ihren ganzen Alltag für Georgi. Wie eine Bloggerin, aber mit nur einem Zuschauer.
Dennoch ist es schwer, sehr schwer. Sie spürt seine Abwesenheit jeden Tag, morgens, abends. Mein Mann hat 10 Jahre lang jeden Morgen das Frühstück für uns gemacht. Ein Ritual, das wir hatten. Am Anfang war es schwer, mich dran zu gewöhnen, selbst das Frühstück zu machen, allein einzuschlafen. Das fällt mir auch immer noch schwer. Ich schlafe nur ein, wenn der Fernseher läuft. Ich brauche die Hintergrundgeräusche. Und ich umarme ein großes, langes Stofftier, weil früher mein Mann mich immer umarmt hat.
Aufstehen, Frühstück machen, einschlafen. Das sind die Basics des Alltags. Doch sie fallen Nastja schwer, so ganz allein. In ihrer Wohnung in Boryspil, ein Ort, wo sie eher so mittelgerne wohnt.
Auch Treffen mit Freunden, sagt sie, helfen ihr nur bedingt. Joachi ist eben derjenige, mit dem sie immer über ihre Probleme spricht. Mit anderen ist es nicht dasselbe. Nastja beschreibt die beiden wie ein Puzzle. Nur dass jetzt auf Dauer ein Teil fehlt.
Gibt es einen Moment, in dem sie ihn besonders vermissen?
Ich vermisse ihn, glaube ich, jeden Augenblick, jede Sekunde.
Keine Sorge, alles gut, ich warte.
Wenn ich Paare sehe, die sich umarmen, bricht es mir das Herz. Obwohl ich verstehe, dass der Mann, der seine Freundin umarmt oder an der Hand hält, wahrscheinlich auch ein Soldat ist, der gerade im Urlaub ist.
Eine Zeit lang denkt Nastja, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie ist ständig traurig, gereizt, weint viel.
Bis sie die Frauen anderer Soldaten kennenlernt. Das passiert eher zufällig, auf Social Media. Dort lernt sie eine Frau kennen und die beiden fangen an zu chatten.
Die andere Frau erzählt Nastja, dass sie zu Demos für die Demobilisierung von Soldaten geht. Die Frauen dort fordern, dass Soldaten nach 18 Monaten Kriegsdienst, also nach 1,5 Jahren, abgelöst werden und nach Hause dürfen.
Denn bisher gibt es in der Ukraine dafür noch gar keine Regelung. Wer einen Vertrag bei der Armee unterschreibt, muss so lange dienen, wie er kann. Ausnahmen gibt es für Männer über 60 oder solche, die mehr als 3 minderjährige Kinder haben oder Angehörige pflegen.
Nastja findet die Forderung gut. Ich schloss mich also der Gruppe an. Werden unsere Soldaten denn nie demobilisiert? Mein Mann hat auch das Recht, sich zu verwirklichen, sein Leben zu leben. 2 Jahre sind eine lange Zeit. Der Staat hätte sich da was überlegen können, eine Lösung finden müssen.
Die Soldatenfrauen fordern vom Parlament, dass die Frist von 18 Monaten gesetzlich festgelegt wird. Sie schreiben Abgeordneten und geben Interviews, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
Nastja übernimmt die Kommunikation mit ausländischen Journalisten und Journalistinnen. Aber sie ist auch ziemlich präsent bei den Demos. Mal stehen die Frauen auf dem Maidan mit Plakaten und Sprechchören. Mal spannen sie ihre Transparente am Rand von Hauptverkehrsstraßen auf.
Und sie unterstützen sich gegenseitig. Online treffen sich die Frauen regelmäßig zu einer Art Selbsthilfegruppe. Dort sprechen wir über das, was uns beschäftigt. Etwa, was man tun kann, wenn sich der eigene Mann länger nicht gemeldet hat und man sich große Sorgen macht. Ich kenne das gut. Ich war auch schon in dieser Situation. Oft schwirren mir viele Gedanken durch den Kopf. Es ist ein großes Durcheinander. Aber nach den Gesprächen mit den anderen ist da Stille und ein gutes Gefühl, das bleibt. Erst im Austausch mit den anderen betroffenen Frauen hat Nastja verstanden, mit mir ist alles in Ordnung. Die Gespräche, die Demos, die Hoffnung auf politische Entscheider einwirken zu können, das lässt Nastja weitermachen.
Und ihr Anliegen hat gerade Momentum. 2 Jahre nach Beginn des Angriffskriegs ist ein geplantes Mobilisierungsgesetz das Thema in der Ukraine.
Es soll beim Soldatenmangel Abhilfe schaffen und wird in der ukrainischen Gesellschaft und Politik kontrovers diskutiert.
Besonders umstritten, harte Strafen für Mobilisierungsverweigerer. Aber auch eine mögliche Regelung zur Demobilisierung. Also genau das, wofür sich die Frauenbewegung einsetzt.
Der Gesetzesentwurf sieht jedoch vor, dass die Soldaten erst nach 36 Monaten Kriegsdienst nach Hause dürfen. Das sind 3 Jahre. Und damit 1,5 Jahre mehr als das, was die Frauen fordern. Und für Georgi würde das heißen, noch ein weiteres Jahr im Krieg.
Für Nastja sind diese 36 Monate ein düsterer Ausblick. Sie weiß zwar selbst, dass die 1,5 Jahre, die sie und die anderen Frauen fordern, unrealistisch sind. Doch sie hofft auf einen Kompromiss. Etwas zwischen 1,5 und 3 Jahren. 2 vielleicht. Dann könnte Georgi jetzt schon nach Hause.
Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Einen Tag bevor das Gesetz verabschiedet wird, wird ein Paragraph ganz gestrichen, nämlich ausgerechnet der zur Demobilisierung.
Zu groß ist der Druck vom damaligen Oberbefehlshaber der Ukraine, Valery Zaluzhny, und dem Ex-Verteidigungsminister Rustem Umerov. Sie müssen mehr Menschen für den Dienst gewinnen. Eine Regelung zur Demobilisierung scheitert.
Es ist ein Rückschlag für die Frauen, die hoffen, ihre Männer könnten aus den Schützengräben zurück nach Hause kommen.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu sagen, die Frauenbewegung demonstriert nicht dafür, dass die Ukraine ihre Truppen abziehen und sich Russland geschlagen geben soll.
Ihr Anliegen ist es, dass andere Männer diejenigen Soldaten ablösen, die schon seit Jahren kämpfen.
Aus der Bewegung hört man oft, die, die sich am Anfang freiwillig gemeldet haben, haben den anderen Zeit verschafft, um sich auf ihren Dienst vorzubereiten. Es ist Oktober 2025, als ich mal wieder in die Ukraine fahre. Seit dem Sommer greift Russland die Hauptstadt Kiew und andere große Städte noch massiver an als ohnehin schon. Und an der Front dominieren Drohnen das Kriegsgeschehen. Viele sprechen sogar gar nicht mehr von einer Frontlinie, sondern von einer Todeszone.
Das Center for Strategic and International Studies hat versucht, die Zahl der Verluste auf beiden Seiten zu ermitteln. Daten, die die Kriegsparteien eher nicht preisgeben. Laut einem Bericht, der diesen Januar veröffentlicht wurde, belaufen sich die Verluste der ukrainischen Seite auf 500.000 bis 600.000 Soldaten. Darunter 100.000 bis 140.000 Tote. Die Verluste auf der russischen Seite belaufen sich demnach auf 1,2 Millionen.
Und ein Ende des Krieges ist nicht absehbar. Zwar laufen Verhandlungen, initiiert von US-Präsident Donald Trump. Er hatte im Wahlkampf nämlich angekündigt, den Krieg in nur einem Tag zu beenden, konnte sein Versprechen jedoch nicht halten.
Den Menschen in der Ukraine ist klar, Russland will den Krieg weiterführen. Die Ukraine will ihn zwar beenden, aber eben nicht zu Russlands Bedingungen. Also gehen die Kämpfe weiter.
Mich interessiert, was nach 1,5 Jahren aus Nastja und der Frauenbewegung geworden ist. Um Letztere war es im Laufe der Monate sehr ruhig geworden. Also habe ich ihr geschrieben, dass ich in Kiew bin und ob sie sich nicht nochmal mit mir treffen will. Nastja schreibt:
Guten Tag, ich bin nicht mehr in der Bewegung aktiv. Ich weiß nicht, ob sie sich noch treffen und ich habe keinen Kontakt mehr zu ihnen. Tut mir leid.
Mir schießen die unterschiedlichsten Gedanken durch den Kopf. Was ist passiert? Ist der schlimmste Fall eingetreten? Ist Georgi gefallen? Ich schreibe ihr. Das macht nichts. Würden Sie sich trotzdem mit mir treffen? Mich interessiert, wie es bei Ihnen persönlich seit unserem letzten Treffen weitergegangen ist.
Nastja antwortet.
Ja, das geht. Also fahre ich nach Boryspil, ohne zu wissen, was mich dort erwartet, in welchem Zustand ich Nastja antreffen werde. Wieder ist es kalt, aber die Stimmung scheint insgesamt ein wenig entspannter zu sein. Es hat seit mehr als einer Woche keine Luftangriffe mehr gegeben. Für die UkrainerInnen ist es eine halbe Ewigkeit. Ich treffe Nastja wieder in ihrer Wohnung. Sie öffnet mir die Tür wie beim letzten Mal mit einem Lächeln. Ihre Haare sind nicht mehr blau, sondern kastanienbraun, viel kürzer und etwas lockiger. Wir setzen uns wieder an den quadratischen Küchentisch. Es gibt Kaffee, Tee und Kekse. Ich beobachte Nastja ganz genau, versuche zu verstehen, was passiert ist. Dann erzählt sie. Ich bin aus persönlichen Gründen aus der Frauenbewegung ausgestiegen. Ich habe mich dort zunehmend unwohl gefühlt. Zuerst habe ich mich selbst überredet zu bleiben, weil es ist ja eine wichtige Sache. Aber dann wurde die Stimmung immer unangenehmer und ich konnte mich nicht länger zwingen.
Erstmal kein Wort zu Georgi. Stattdessen erzählt Nastja von Gruppenzwang und gegenseitigen Vorwürfen, die sie in der Frauenbewegung erlebt habe. Immer weniger Teilnehmerinnen seien zu den Demos gekommen. Es war emotional ziemlich schwer für mich, auszusteigen. Ich hatte das Gefühl, meinen Mann zu betrügen. Aber wir haben lange darüber gesprochen, er und ich. Und er hat mich unterstützt und gesagt, kämpfe auf deine eigene Weise weiter. Das heißt, Georgi lebt.
Und Nastja erzählt auch, Georgi konnte innerhalb der Brigade die Position wechseln. Er ist zwar immer noch relativ nah an der Front, kämpft aber nicht mehr aktiv, sondern hat jetzt administrative Aufgaben. Er schläft jetzt etwas besser und isst 2-mal am Tag, was mich unendlich freut. Früher, da hat er nur 1-mal am Tag gegessen.
Außerdem haben die beiden sich mittlerweile in ihrem Fernbeziehungsalltag eingerichtet. Die täglichen Videonachrichten, die Vlogs aus Nastjas Alltag, all das hilft den beiden klarzukommen. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem schwer ist, aber es gibt nun mal keine andere Wahl. Manchmal bin ich sehr verzweifelt, weil wir nicht zusammen sind. Aber was sollen wir tun? Wir können nichts dran ändern. Deshalb mache ich Witze, dass ich mich nur noch nicht von ihm getrennt habe, weil ich ihn sehr liebe.
Möglich war Georgis Versetzung an eine andere Position, weil seine Einheit durch die Mobilisierung neue Leute bekommen hat. Und, was Nastja besonders freut,
Georgi bekommt jetzt häufiger Heimaturlaub. Im August sind sie zusammen weggefahren, davor auch im März an ihrem Hochzeitstag. Wir gehen in Restaurants, ins Kino, shoppen, fahren in andere Städte. Letztes Mal, da waren wir in Lviv. Wir hatten einen gastronomischen Urlaub. Nastja und Georgi sind nämlich Foodies. Für einen anderen Urlaub haben sie sich sogar mal ein Hotel in Kiew genommen, um sich durch sämtliche fancy Restaurants in der Hauptstadt zu essen. Und so mussten sie eben nicht erst von Boryspil in die Stadt reinfahren und wieder zurück. Doch es gibt auch eine passivere Phase im Urlaub. Eine, in der Georgi zu Hause sein will. Filme schauen, schlafen, kochen. Er kocht sehr gern und genießt das. Dann sind es nur ich, er und die Katzen.
Die beiden kosten jede Sekunde miteinander aus. Und Nastja lässt sich wieder von Georgi bekochen, so wie es vor dem Angriffskrieg war. Wenn bei uns Borsch gekocht wird, dann zelebrieren wir das richtig. Das ist unser persönlicher Feiertag. Dann werden Pampuschki gebacken und es gibt dazu Salo und alles, was dazugehört.
Nastja erzählt, dass Georgi und sie von einem eigenen Restaurant träumen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist. Es soll nicht groß sein, nur ein paar Tische und eine ganz kleine Speisekarte mit typisch ukrainischen Gerichten und Weinen. Nur seine Lieblingsgerichte will Georgi dann nicht auf der Karte haben. Er sagt, nein, unsere Lieblingsgerichte, die sind für uns.
Wenn Georgi Urlaub hat, sind er und Nastja unzertrennlich. Sie planen ihre gemeinsame Zukunft, was sie machen werden, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist. Nur dann endet der Urlaub. Und es kommt der Morgen, an dem Georgi wieder zurück an die Front muss.
Doch auch daran hat sich Nastja inzwischen gewöhnt und Wege gefunden, damit umzugehen. Er fährt normalerweise schon morgens weg. Ich räume tagsüber dann ein wenig auf, um die Anspannung zu vertreiben. Dann gönne ich mir eine Pizza und lese, trinke ein Glas Wein. Letztes Mal habe ich mir zwei Bücher gekauft, die ich dann unbedingt lesen wollte. Und ich treffe mich erst nach ein paar Tagen wieder mit Freunden. Nach dem Abschied will ich erstmal ein bisschen traurig sein.
Nastja hat irgendwann verstanden, solche kleinen Dinge, wen sie wann trifft, was sie am Tag von Georgis Abreise isst, was sie macht, kann sie selbst entscheiden. Sie trägt in diesen Momenten die Verantwortung für sich selbst. Dafür, dass es ihr gut geht. Ich denke immer an Georgi. Wenn ich schlafen gehe, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich mich zum Essen hinsetze, dann denke ich, was hat er heute gegessen? Hatte er heute überhaupt die Möglichkeit zu essen? Und ich warte immer. Warte auf einen Anruf. Darauf, dass er meine Nachricht beantwortet. Manchmal auf Blumen von ihm. Nastja wirkt inzwischen anders als bei unserem ersten Treffen 2024. Sie ist gefasster, aber eben nicht abgestumpft. Nur so, als würde das Warten sie nicht mehr so zermürben. Das Warten gehört dazu, anders geht's nicht. Wenn ich aufgehört hätte, auf Georgi zu warten, hätten wir uns voneinander entfernt. Wenn er in meinem Leben keine Rolle mehr spielen würde, würde etwas schieflaufen.
Nastja hat sich ganz aktiv dazu entschieden, weiter auf Georgi zu warten. Gleichzeitig lebt sie ihr Leben aber weiter. Früher dachte ich, ich kaufe das tolle neue Geschirr nicht oder ich verreise nicht, weil wenn mein Mann zurückkehrt, fahren wir gemeinsam weg und kaufen das neue Geschirr. Oder wenn die Situation berechenbarer wird, dann melde ich mich zu einem Tanzkurs an. Aber dann habe ich verstanden, ich lebe bereits seit 3,5 Jahren in dieser Realität. Wie lange soll ich noch warten?
Nastja meldet sich also beim Tanzkurs an. Sie liest die Bücher, die sie schon seit langer Zeit lesen will. Und sie kauft sogar Karten für ein Konzert, das erst in 2 Monaten stattfindet.
Das fällt mir im Moment noch ziemlich schwer. Ich kann meine Zukunft nicht einfach planen, wie es andere tun. Es gibt da Leute, die haben jetzt schon Tickets für den Sommer gekauft. Ich denke mir dann immer, wow, ihr seid so optimistisch, das würde ich auch gern sein.
Bist du nicht optimistisch?
Nein, ich bin ziemlich optimistisch. Aber mir macht der Blick in die Zukunft trotzdem Angst. Ich weiß einfach nicht, wo ich in 6 Monaten sein werde, ob ich noch in Boryspil sein werde oder ob ich nicht vielleicht schon irgendwo zusammen mit meinem Mann leben werde. Das war Folge 10 von Gen East. Die Geschichte von Nastja und Georgi.
Nastja hat sich ein paar Tage vor Veröffentlichung dieser Folge nochmal bei mir gemeldet und eine Sprachnachricht geschickt. Herr Orchi hat in diesen Tagen Fronturlaub bekommen. Und man hört ihr in der Memo so richtig an, wie sehr sie sich freut. Wir wünschen Nastja und Joachi nur das Beste und freuen uns sehr, dass sie ihre Geschichte mit Gen East geteilt haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns sehr gern bei Spotify und Apple Podcasts, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und lasst gerne Bewertung da.
Schreibt uns gern euer Feedback. Unsere Accounts verlinken wir euch wie immer in den Shownotes.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.